Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielen lieben Dank auch für die neuen Abonnenten, die auf YouTube und den Podcast-Portalen dazugekommen sind. Das freut mich sehr. Falls ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, mein Name ist Lia und bei mir gibt es so 2 bis 3 Folgen die Woche auf den Podcast-Portalen und bei YouTube über ungeklärte Morde, Vermisstenfälle oder Verbrechen aus Deutschland. Irgendwann wird wahrscheinlich auch mal Schweiz und Österreich dazukommen, aber das ist so der beschränkte Raum. Eine einzige amerikanische Folge habe ich mal geplant, das wird aber wahrscheinlich auch die einzige bleiben, weil mich das Buch damals extrem mitgenommen hat. Ich lese im Moment wenig, aber ich habe mal eine Zeit mehr gelesen und dieses Buch würde ich sogar ein zweites Mal lesen, was ich sonst glaube ich nie tun würde. Und das ist die Cleveland-Entführung, werden vielleicht einige von euch schon kennen, die überwiegend amerikanische Fälle sich anhören. Das hat mich aber so berührt und so mitgenommen, da werde ich irgendwann mal eine Folge drüber drehen, aber bis dahin wird es, denke ich mal, noch sehr lange dauern und es wird dann auch sehr detailliert werden, da ich ja das Buch wirklich hier habe und es auch natürlich so detailliert wie möglich euch vortragen werde. Aber jetzt fokussieren wir uns erstmal auf die deutschen Fälle. Heute gibt es nämlich einen Cold Case für euch, den haben sich einige von euch auch gewünscht, habe ich immer mal wieder in den Kommentaren gelesen. Und ich freue mich natürlich auch auf Kommentare am Ende des Videos über den Fall, den ich euch gleich vortrage und natürlich auch über Likes auf den Podcast-Portalen. Ihr unterstützt eben meinen kleinen Kanal damit auf jeglicher Plattform eben beim Wachsen. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir starten dann jetzt mit dem Fall aus 1983. Heute soll es, wie schon erwähnt, mal wieder um einen Cold Case gehen und zwar um den Fall von Gabriele Schmidt aus dem Jahr 1983. Gabriele war ein 5-jähriges kleines Mädchen aus Fulda. Sie hatte bräunliche Haare, eine große Brille, da sie kurzsichtig war. Sie war 1,20 groß und hatte ein für mich wunderschönes Gesicht gehabt. Sie wurde als Sonnenschein der Familie bezeichnet. Sie wohnte mit ihren Eltern in der Magdeburger Straße in Fulda. Der Vater von Gabriele wurde von den Nachbarn als etwas schwieriger Mann beschrieben, der wohl auch ein Alkoholproblem hatte, aber seine Tochter trotzdem über alles liebte. Die Mutter wurde als eine eher unscheinbare Person beschrieben. Die Familie hatte auch nicht sonderlich viel Geld und lebte in einfachen Verhältnissen. Gabriele ging aber trotzdem in einen Kindergarten. So kam es dann zum 3. Juni 1983, der alles verändern sollte. Allerdings unterscheiden sich hier die Angaben der Fuldaer Zeitung aus 1983, kurz nach der Tat, und die Zeiten vom Hessischen Rundfunk-Videobericht aus 2014 in den Zeiten, wobei ich fast davon ausgehe, dass die Zeiten aus 1983 die aktuellen gewesen sind und auch die richtigen. Ich erzähle euch nun den Ablauf dieses Tages von der Fuldaer Zeitung. Die Zeiten des Berichtes vom Hessischen Rundfunk könnt ihr aber mal in dem Infocard verlinkten Video euch anhören bzw. ansehen. Gabriele wird von ihrer Mutter also zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr an diesem Tag vom Kindergarten abgeholt. Nachdem sie zu Hause umgezogen wurde, wollte sie noch etwas spielen gehen. Sie ging dazu auf die Straße und auch in den Hinterhof, wollte etwas Dreirad fahren, so wie es im Hessischen Rundfunkbeitrag hieß, und hat dann da eben noch ein bisschen Zeit verbracht. Sie wird auch noch von Zeugen spielend auf der Straße gesehen. Sie hat auch mit einer Blume wohl draußen irgendwie gespielt und ist da auf jeden Fall den Leuten aufgefallen. Später will eine Frau zwischen 6:30 und 7 Kinderschreie gehört haben. Ob diese von Gabriele kam, konnte man nie klären. Die Eltern werden gegen 19 Uhr immer unruhiger und suchen nach Gabriele, die aber nicht bei Freunden, Nachbarn oder Spielkameraden zu finden ist. Um 21.35 Uhr wird Gabriele von ihren Eltern als vermisst gemeldet. So beginnt eine groß angelegte Suchaktion mit Polizei, Bundesgrenzschutz und Feuerwehr. Später geht man auch in den Garten der Familie, der sich über 80 Meter erstreckt. Dort findet man dann Gabrieles Sachen. Ihre Bekleidung, eine weiße Bluse, Clogs, eine gelb-weiße Hose mit Längsstreifen, rote Kniestrümpfe und ihre Brille. Auch hatte Gabriele eine kleine schwarze Tasche dabei und eine Puppe. Die Sachen, die Gabriele dabei hatte, lagen alle im Garten verstreut. Um 1.25 Uhr nachts findet ein Feuerwehrmann Gabrieles Leiche in einem Rohrdurchlauf, im Garten der Familie, so ziemlich am Ende davon. Der Vater muss aufgehalten werden, zu Gabriele zu laufen, denn dies hätte ihn vermutlich noch mehr geschockt, wie dass der Tod sowieso schon einen Schock ausgelöst hatte. Die Polizei wird diesen Anblick und Vorfall nie vergessen, denn Gabriele wurde so schlimm zugerichtet, dass es laut Presse hieß, dass manche Beamten damit nicht zurechtkamen und ihren Job niedergelegt hatten. Gabriele fand man in diesem Rohrdurchlauf des sogenannten Galgengrabens, sie war komplett unbekleidet. Sie wies zahlreiche Verletzungen auf, vor allem im Gesicht. Blutergüsse, Verletzungen aber auch am ganzen Körper und besonders auch schwere Verletzungen im Genitalbereich. Sie wurde auch erwürgt, man geht also davon aus, dass der Täter sicher gehen wollte, dass sie auch wirklich tot war. Es wurde so beschrieben, dass Gabriele regelrecht zu Tode geprügelt wurde. Zusätzlich wurde das kleine Mädchen auch vergewaltigt. Es scheint fast so, als wollte jemand seinen ganzen Frust an ihr auslassen bei den schlimmen Verletzungen, die sie hatte. Dort, wo Gabriele aufgefunden wurde, in diesem Rohr, musste der Täter sich auch erstmal mit ihr über einen 1,20 Meter hohen Zaun heben, denn der Rohrdurchlauf war geschützt durch diesen. Vor diesem Zaun lagen dann Gabrieles Kleidung und ihre Puppe und die Tasche so ein bisschen verstreut. Der Täter muss sie also darüber gehoben haben. Ob sie dort noch lebte, ist unklar. Diese Rohrleitung ist auch extrem eng. Man geht von einem sportlichen, jungen, wenn nicht sogar jugendlichen, halbstarken Täter aus. Denn laut Polizei kann es niemand mit viel Körperfülle gewesen sein oder ein sehr alter, unsportlicher Typ. Die Rohrleitung hatte nur einen Durchmesser von 1,10 Meter. Dadurch war die Bergung und Spurensicherung sehr erschwert. Gabrieles Leichnam fand man fast 30 Meter tief darin im Wasser. Faserspuren wurden somit weggeschwemmt. Der Täter muss voller Blut gewesen sein, mit Erde beschmiert. Zudem muss er auch komplett nass gewesen sein. Er muss also eigentlich irgendjemanden aufgefallen sein. Dort, wo Gabriele lebte, war auch 1 Kilometer weiter ein Bahnhof. Gut möglich also, dass der Täter eventuell dorthin geflüchtet ist. Er kann aber auch einfach nach Hause gegangen sein und bis heute, ja, gedeckt von irgendwelchen Mitwässern leben oder eine Ausrede für sein Erscheinungsbild genutzt haben. Aber bei Blut finde ich das ein bisschen sehr schwierig, wie ich finde. Es kann also sein, dass der Täter vielleicht auch bis heute von irgendjemandem gedeckt wird. Bei Gabrieles Obduktion fand man heraus, dass zu den Verletzungen, die sie vom Täter erlitten hatte, auch ältere Hämatome zu finden waren. Dies lässt den Schluss zu, dass sie vorher schon mal Prügel erlitten haben muss. Es wurde nicht ganz ausgeschlossen, dass diese Verletzungen auch vom Spielen gewesen sein könnten. Es ist aber nicht ganz klar, woher die Hämatome kamen, ob die jetzt aus dem Elternhaus kamen oder vom Spielen oder vielleicht doch von irgendjemand, der das vorher ihr angetan hat. Man weiß es nicht genau. Vermutlich wurde Gabriele in den frühen Abendstunden so um 18, 19 Uhr herum von dem Täter entdeckt. Man fand in ihrer kleinen Tasche, die sie dabei hatte, auch einen 20-Mark-Schein. Gut möglich ist es natürlich, dass der Täter Gabriele mit diesem gelockt hat und wenn sie sich auszieht und mitkommt, sie den Schein dafür bekommt. Es ist sonst natürlich wirklich schwer vorstellbar, dass ein Kind nicht schreit, wenn es entführt wird und im Garten der Eltern reingezogen wird, zusätzlich über diesen Zaun gehoben, getragen wird, wie auch immer. Und das alles ohne jegliche Regung. Gabriele wurde zwar als schüchtern beschrieben, aber dass sie dann als kleines Kind nicht geweint hätte, kann ich mir kaum vorstellen. Der Täter muss Gabriele ja auch vielleicht am hintersten Ende des Gartens oder vor diesem Rohrlauf erst missbraucht und getötet haben. Auch das ist nicht ganz klar. Es ist aber etwas komisch, dass der Täter Gabriele dann ja im Garten, weil das war ja im Garten der Familie, missbraucht und getötet hat. Das war zwar sehr, sehr, sehr weit von dem Haus entfernt, aber eigentlich hätte man das ja hören müssen. Aber wie sich das alles zugetragen hat, ist ja bis heute eigentlich nicht ganz klar. Schnell suchte damals die Polizei natürlich auch nach dem Täter. Es wurden sogar Autos angehalten, die im Nahbereich des Hauses fuhren und vermutlich täglich diese Strecke genutzt haben. Beamte befragten also Auto zu Auto mit einem Bild von Gabriele. Zum Täter führte dies nicht und auch nicht wirklich zu Hinweisen. 6 Monate vor dem Tod an Gabriele erzählte sie auch, dass ein junger Mann sie sexuell belästigt habe. Da ging es wohl um einen 19-Jährigen. Dieser konnte wohl aber nicht für die Tat in Frage kommen. 2008 sicherte man nämlich auch DNA von dem Täter von Gabriele. Und ich gehe stark davon aus, dass der junge Mann getestet wurde und seine DNA. 180 Spuren hatte man im Fall von Gabriele und 30 Hinweise. Vorbestrafte Kinderschänder wurden auch kontrolliert, auch das blieb ohne Ergebnis. 3000 Mark wurden damals zur Aufklärung ausgelobt. Ob es die heute noch gibt, die Belohnung, konnte ich nicht ausfindig machen. Man liest darüber aber auch nichts mehr. Ich finde, diese Belohnung müsste sogar angehoben werden heute. Vielleicht würde man dann mal auf den Täter kommen oder das mal zu Aktenzeichen XY bringen. Aber auch das ist leider nie passiert, was ich sehr, sehr traurig finde. Gabriele wurde damals auf dem Frauenbergfriedhof beerdigt. Dort schnitt jemand Unbekanntes von einem Grabgebinde eine Schleife ab. Oder ein Teil davon. Bis heute weiß man nicht, wer dieserjenige gewesen ist. Ob es der Täter war oder jemand, der einfach ja Mitleid mit dem Mädchen hatte, das ist bis heute unbekannt. Das waren jetzt erstmal so die Fakten über die Tat und den Mord an Gabriele. Aus engen Quellen, die mir zugestellt wurden, habe ich erfahren, dass in den 80er Jahren und auch im Jahr 2017 noch, das war da immer noch so, in der Magdeburger Straße, wo Gabriele und ihre Familie lebte, Wohnungen angemietet waren, die als Bordelle genutzt wurden. Also in diesem Haus, wo Gabriele mit ihren Eltern lebte. Quasi lebte die Familie Schmidt damals also Tür an Tür mit unter anderem auch Prostituierten. Man kann also auch den Gedanken fassen, dass vielleicht jemand dort abgewiesen wurde, Wut hatte und dann vielleicht auf dieses wehrlose Kind losgegangen ist. Das ist natürlich nur eine Annahme, aber ich wollte euch diesen Fakt nicht vorenthalten. Falls die Frage jetzt aufkommt, Gabrieles Mutter war keine Prostituierte. Man wollte sich also nicht an ihr für irgendetwas rächen, zumindest nicht in Bezug, dass sie eine Prostituierte war und sich da rächen wollte. Auch waren in Fulda US-Amerikaner stationiert, sollte also vielleicht jemand darunter sein, der Täter war, kann man das vielleicht nie mehr herausfinden. Auch wurden damals zwei Jugendliche von einer Party vermisst, die ganz in der Nähe waren. Diese wurden auch einige Zeit intensiv von der Polizei immer wieder befragt, weil man auch von einem sehr jungen Tätertypus hier ausging, schon alleine aufgrund dieser Auffindesituation in diesem engen Rohr. Jedoch führte dies wohl auch zu nichts. Auch starben in dem Zeitraum damals innerhalb von 3 Monaten 3 Jugendliche im Alter von 19 und 20 Jahren. Das ist natürlich schon viel. Man weiß jetzt aber nicht, woran die gestorben sind, welche Todesursache es da gab. Jedoch wollte ich euch das nicht vorenthalten, weil wenn jemand an Suizid starb in diesem jungen Alter, könnte man ja auch davon ausgehen, dass er diese Tat nicht verarbeitet hat und sich nicht stellen wollte und sich dann lieber umgebracht hat. Ist jetzt aber wirklich nur so, ja, eine Annahme, das ist überhaupt nicht bewiesen, aber ich wollte euch auch das nicht vorenthalten. Es kann natürlich auch alles ein Unfall, eine Krankheit oder sonst irgendwas gewesen sein. Die Polizei schließt auch aus einem Täter aus dem Nahbereich, der Ortskenntnisse gehabt haben muss, schon alleine aufgrund dieser Auffindesituation in diesem Rohr eben, weil das natürlich nicht jedem bekannt war. Das muss man erstmal wissen und auch dieses Überklettern des Zaunes, das muss ja alles ein Täter irgendwo gewusst haben und sich da in der Nähe auch ausgekannt haben. Vielleicht sogar jemand, der Gabriele auch gekannt hat, sodass sie vielleicht deswegen sich nicht gewehrt hat, erstmal mitzugehen und sich auch über diesen Zaun tragen zu lassen und auch ausgezogen wurde. Dass das vielleicht wirklich, ja, vielleicht nicht jemand aus der Familie, aber aus dem engeren Umfeld eventuell war. Und man geht natürlich auch stark davon aus, dass dieser 20-Mark-Schein vom Täter stammte, denn die Eltern hatten dafür keine Erklärung. Gabrieles Eltern ging es nach dem Tod ihrer Tochter übrigens natürlich extrem schlecht. Ihr Vater war ganze 25 Jahre, und das stimmt wirklich, in einer geschlossenen Psychiatrie. Ich habe mich gefragt, wie sowas ohne Forensik möglich ist, aber es war wohl wirklich so. Er begann aber trotzdem im Jahr 2008 dann Selbstmord. Gabrieles Mutter lebte noch viele Jahre in Hamburg und verstarb vor wenigen Jahren dort in einer tristen Wohnung, einsam, mit einem Bild von Gabriele an der Wand. Sie hat das Ganze wohl auch bis zu ihrem Tod nicht verkraftet und war wohl eine sehr, sehr gebrochene Frau. Ja, ihr Lieben, dies war nun meine kleine Folge über Gabriele Schmidt, um die mich in den Kommentaren immer mal wieder Leute gebeten hatten. Jedoch ist es bei Altfällen ja immer schwierig, da es da so wenig Infos dann immer gibt. Daher möchte ich mich besonders bei einem Zuhörer bedanken, der mir alte Zeitungen zum Tod von Gabriele zur Verfügung stellte und auch engen Kontakt mit Ermittlern gehabt hat und mir einiges noch so ein bisschen mitteilen konnte, was nicht direkt eben in den Medien steht, zumindest nicht in Google, weil der Fall ja eben so alt war. Und da er nicht namentlich genannt werden möchte, sage ich trotzdem nochmal vielen, vielen Dank an dich. Sonst hätte ich vieles hier nicht bringen können, was auch jetzt nicht in dem HR-Beitrag und auch nicht in Google stand, wo sich die Berichte übrigens auch alle sehr ähneln und wenig bis gar nichts irgendwie großartig bekannt ist. Deswegen vielen, vielen Dank an dich. Und wenn auch ihr jetzt zum Beispiel zu Altfällen Informationen habt, die ich nicht so habe, dürft ihr mir das gerne mitteilen. Vielleicht kann man da auch mal was aufgreifen. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ja, meine Lieben, das war der Fall Gabriele Schmidt, der mich auch sehr erschüttert hat, weil das Mädchen muss wirklich so brutal niedergeprügelt worden sein und hat so elendig ihr Leben gelassen und wurde dann ja auch noch schwerst sexuell missbraucht. Das sind natürlich wirklich Taten, die kann ich schon verstehen, dass ein Polizist sowas nicht vergessen kann. Und einem selber geht das auch nah. Und da der Täter ja auch als ein sehr junger Tätertypus von der Polizei eingeschätzt wurde, könnte es sehr gut möglich sein, dass der Täter von Gabriele Schmidt heute noch lebt. Und deswegen mache ich dieses Video. Es kann natürlich auch sein, dass er nicht mehr lebt, dass es ein alter Mann war, wovon die Polizei nicht ausgeht. Aber vielleicht lebt dieser Täter ja noch und vielleicht kann man ihn ja doch irgendwann noch ausfindig machen, wenn er nochmal in den Polizeiakten kundig wird, weil die DNA von Gabrieles Mörder ja sehr wahrscheinlich vorliegt. Also kann man nur hoffen, dass man diesen Mörder irgendwann doch noch schnappt und ihm seine gerechte Strafe zuweist, wobei eine gerechte Strafe bei einem Kindermord immer, meiner Ansicht nach, gibt es da nie eine gerechte Strafe für. Weil das, was die Eltern erlitten haben oder auch dieses Kind, das kann man einfach mit keiner Strafe der Welt, finde ich, wieder gut machen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt meinen Hund nicht zu sehr in der Aufnahme gehört. Die liegt nämlich wieder auf meinem Schoß und schnarcht sich hier einen ab. Aber gut, okay, ihr Lieben, das war es jetzt, der Fall von Gabriele Schmidt. Wenn er auch kurz war, wollte ich ihn trotzdem vortragen und sage bis zum nächsten Mal, eure Lia.